Ich grüße euch herzlich an diesem Sonntagmorgen. Schön, dass ihr da seid. Wir versammeln uns im Namen von unserem Herrn Jesus Christus. Und ich habe euch heute Morgen eine ganz tolle Geschichte aus dem Alten Testament. Und es ist mein Wunsch und Gebet, dass Gott euch ermutigt. Eine ermutigende Geschichte. Ich habe es überschrieben mit Gott sieht dich. Wir denken ja manchmal, dass Gott uns nicht sieht. Vergess alles. Jede Bewegung nimmt er wahr bei dir. Und es geht um den Mose. Und der Mose, das war ein Gigant des Glaubens. Er hat die 10 Gebote von Gott bekommen. Er führte 40 Jahre lang das Volk Israel aus Ägypten nach Kanaan. Lauter bockige Leid. Von ihm stammen die 5 Bücher Moses. Es heißt, es ist quasi das Fundament der Bibel. Wir erfahren uns in 5. Mose 34 erfahren wir, Mose wurde von Gott selber beerdigt. So wichtig war Mose für Gott. Sein Name kommt 759 Mal in der Bibel vor. Wenn ich es recht weiß, gibt es 2 Personen, die öfters vorkommen. König David 946 Mal, Jesus 966 Mal. Was möchte ich damit sagen? Mose, eine sehr wichtige Person der Bibel. Wir lesen in 4. Mose 12, Vers 3 und 7, dass kein Mensch so geplagt und so treu war wie Mose. Geplagt. Kein Mensch war so geplagt, hat so viel durchgemacht und so treu wie Mose. Mose war auch der, mit dem Gott von Angesicht zu Angesicht geredet hat. 4. Mose 12, 8. Mose war der Inbegriff der Demut. Er betete für seine Feinde und für die, die ihm das Leben schwer gemacht haben. Wir wissen, Demut ist das Fundament einer intakten Gottesbeziehung. Demut ist das Fundament einer intakten Gottesbeziehung. In Matthäus 18 fragen sich die Jünger, wer ist der Größte im Himmelreich? Typisch Mensch. Wer ist der Größte? Den kennt er schon gespielt. Und Jesus holt ein Kind in die Mitte der Jünger und sagt in Matthäus 18, 4, wer nun sich selbst erniedrigt wie dies Kind, der ist der Größte im Himmelreich. Es heißt, der Größte ist der Kleinste, der Unscheinbarste, der Demütigste. Der Größte ist nicht der mit dem dicksten Geldbeutel, mit der besten Theologie, mit der besten Begabung. Gott macht sein Reich, baut sein Reich mit Versagern. Und deshalb gibt es auch für uns Hoffnung. Und ich lese uns jetzt die Geschichte 2. Mose 3, Vers 1 bis 14. Mose aber hütete die Schafe Jethros, seines Schwägers, steht in der alten Luther, seines Schwiegervaters, des Priesters in Midian, und trieb die Schafe hinter in die Wüste und kam an den Berg Gottes Horeb. Und der Engel des Herrn erschien ihm in einer feurigen Flamme aus dem Busch, und er sah, dass der Busch mit Feuer brannte und war doch nicht verzehret, und sprach, ich will dahin und besehen dies große Gesicht, warum der Busch nicht verbrennet. Da aber der Herr sah, dass er hinging zu sehen, rief ihm Gott aus dem Busch und sprach: Mose, Mose. Er antwortete: Hier bin ich. Er sprach: Tritt nicht herzu. Zieh deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, da du aufstehst, ist ein Heiligland. Und sprach weiter: Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und Mose verhüllte sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Und der Herr sprach: Ich habe gesehen das Elend meines Volks in Ägypten und habe ihr Schrei gehört über die, so sie treiben. Ich habe ihr Leid erkannt. Ich bin herniedergefahren, dass ich sie errette von der Ägypterhand und sie ausführe aus diesem Land in ein Gut und Weitland, in ein Land, darin in Milch und Honig fließt, nämlich an den Ort der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Peresiter, Heviter und Jebusiter. Weil denn nun das Geschrei der Kinder Israel vor mich kommen ist und habe auch dazu gesehen ihre Angst, wie sie die Ägypter ängsten, so geh nun hin, ich will dich zu Pharao senden, dass du mein Volk, die Kinder Israel aus Ägypten, führest. Mose sprach zu Gott: Wer bin ich, dass ich zu Pharao gehe und führe die Kinder Israel aus Ägypten? Er sprach: Ich will mit dir sein. Und das sollte das Zeichen sein, dass ich dich gesandt habe. Wenn du mein Volk aus Ägypten geführt hast, werde dir Gott opfern auf diesem Berge. Mose sprach zu Gott: Siehe, wenn ich zu den Kindern Israel komme und spreche zu ihnen, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt, und sie mir sagen würden: Wie heißt sein Name? Was soll ich ihnen sagen? Gott sprach zu Mose: Ich werde sein, der ich sein werde. Und sprach: Also sollst du den Kindern Israel sagen: Ich werde sein, der hat mich zu euch gesandt. Bis hierher. Wir wollen einfach heute den Text Vers für Vers durchgehen. Mose hütet die Schafe seines Schwiegervaters Jethro. Jethro ist Priester in Midian. Und Mose trieb die Schafe von Midian durch die Wüste zum Horeb, zum Berg Sinai. Das ist eigentlich der gleiche Berg. Midian liegt heute im Westen von Saudi-Arabien. Der Berg Sinai gehört zu Ägypten. Mose war in dieser Gegend die letzten 40 Jahre. Ich denke, sein Leben war geprägt von harter Arbeit und Einsamkeit. Die Schafe, die er gehütet hatte, gehörten gar nicht ihm, sie gehörten seinem Schwiegervater Jethro. So hat sich Mose sein Leben sicher nicht vorgestellt. Aber er war ja froh, dass er hier untertauchen konnte, nachdem er vor dem Pharao geflohen war. Und wieder einmal war Mose mit seinen Schafen unterwegs. Und plötzlich sieht er einen Busch, der brennt und doch nicht verzehrt wird. Er brennt einfach. Was für ein schönes Bild. Sollten wir nicht alle für Jesus brennen, ohne verzehrt zu werden? Wir kennen ja diese Redewendung: Der brennt für was? Der hat Feuer. Das größte Problem von uns Christen heute ist unsere Lauheit. Die Bibel spricht in Offenbarung 3 davon, dass in der letzten Zeit, bevor Jesus wiederkommt, werden die Christen lau sein. Und wir alle kämpfen mit Lauheit. Ich auch. Wir sind so abgelenkt. Wir lieben oft die Welt mehr als Gott. Wir haben oft die falschen Prioritäten. 1. Johannes 2,15: Habt nicht lieb die Welt noch, was in der Welt ist. Das fällt uns so schwer. Wir sind so beschäftigt Bei jedem ist so viel los. Sicher geht es euch auch manchmal so wie mir, dass der Tag rast so vorbei und du fragst dich am Ende, was du eigentlich gemacht hast. Ich glaube auch, dass keiner ein einfaches Leben hat. Jeder hat seine Kämpfe, die er bewältigen muss. Zumindest habe ich noch keinen Menschen kennengelernt, der keine Kämpfe hat. Also ich kenne keinen. Vielleicht bist du jemand hier, der Erste ist. Umso wichtiger ist es doch, dass wir die Kraft Gottes haben, den Frieden Gottes in uns tragen. Und das finden wir nur bei Jesus. 1. Johannes 5,12, wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Dieses Leben, nach dem wir uns sehnen, das wir brauchen, um das Feuer von Jesus zu haben, das bekommen wir nur in der Beziehung zu Jesus. Und es gibt einfach keine Fastfood-Christen. Das hätten wir so gerne, wisst ihr? So einmal richtig hochgepeitscht und dann hält es. Aber das hält halt nicht, wenn du in Schwierigkeiten bist. Und so haben wir kein Feuer. Ich weiß aus meinem eigenen Leben, dass es für geistliches Wachstum keine Abkürzung gibt. Es gibt keine Abkürzung. Es gibt nur Bibellesen, Gebet, Gemeinschaft mit anderen Christen. Alles andere ist Firlefanz. Deshalb ermutigen wir uns ja gegenseitig immer wieder, die Bibel zu lesen. Deshalb machen wir das ja. Wir wissen, Gottes Wort ist Kraft und Leben. Und da ist ein Feuer, das brennt. Und das würde ich so gerne in meinem Leben sehen. Brennen für Jesus. Machen wir weiter. 2. Mose 3, Vers 3. Und sprach, ich will dahin. Mose sagt, ich will dahin und besehen dies großes Gesicht, warum der Busch nicht verbrennt. Ich frage mich, wie lange hat der Busch wohl schon gebrannt? Nachdem er beim Brennen sich nicht verzehrt, könnte ja das schon länger der Fall gewesen sein. Vielleicht war anderen Menschen auch schon dort vorbeigegangen und ihnen ist gar nicht aufgefallen, dass dieser Busch brennt. Sie hatten Wichtigeres zu tun. Ich habe mich gefragt, als ich es gelesen habe, wie viele Büsche haben in meinem Leben schon gebrannt und ich habe sie ignoriert, weil ich so beschäftigt war, weil es wichtigere Sachen gab. Wie oft hat schon Gott versucht, meine Aufmerksamkeit zu gewinnen, aber es war mir einfach nicht wichtig. Wir haben das Reden Gottes unterdrückt. Obwohl die Schöpfung voller Beweise der Gegenwart Gottes sind. Versetzen wir uns nochmal in den Mose rein. Er war 40 Jahre in Midian. In Midian gab es nur Arbeit. Schafe, Wüste, viel Arbeit, um die Familie mit Nahrung zu versorgen. Keine Einkaufszentren, keine Schnellstraßen, keine Fußballstadien, keine Restaurants, nichts von all dem, was wir heute haben. Es gab Zelte, Wüste und Mose kümmerte sich um die Schafe. Mit dem Sonnenuntergang ging man ins Bett zwischen 19 und 20 Uhr und bei Sonnenaufgang zwischen 4 und 5 Uhr ist man wieder aufgestanden. Und dann kümmerte er sich wieder um die Schafe. Das war sein Leben. Und Mose sah diesen Busch. Er wollte wissen, was da los ist. Das hat er noch nie gesehen. Und dann, ich würde das vorstellen, dann hört er seinen Namen. Mose. Damit hatte er auf keinen Fall gerechnet. Interessant ist auch, dass Gott erst redet, als er auf den Busch zuging. Mose tat den ersten Schritt. Er wusste nicht, was ihn erwartete. Bei so einem außergewöhnlichen Feuer konnte es ja auch eine Gefahr für ihn bedeuten. Aber Mose ging, der Geist Gottes zog ihn dorthin. Und dann hörte er die Stimme Gottes, die seinen Namen sagte. Gott unterbrach sein langweiliges Leben, weil er einen guten Plan mit seinem Leben hatte. So ist das immer, wenn Gott unser Leben unterbricht. Gott hat einen sehr guten Plan mit unserem Leben. Wir werden das am Ende der Predigt nochmal hören. Wenn wir auf seine Stimme hören und endlich aufhören, unsere eigenen Pläne verwirklichen zu wollen. Wie oft ist mir das passiert, Da habe ich mir etwas ausgemalt, was ich für richtig halte, und dann habe ich erwartet, dass Gott es segnet. Aber das tut Gott nicht. Gott möchte, dass wir uns ihm ausliefern, dass wir seinen Willen tun, weil er viel besser weiß, was gut für uns ist. Weil er eben keinen so einen begrenzten Verstand hat wie wir. Jesus sagt in Johannes 14, 15, liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Es ist ganz einfach. Liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Und was tun wir dann, wenn uns die Gebote Gottes nicht gefallen? Sprüche 3, 5 bis 7. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Habt ihr gehört? Sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Dünke dich nicht weise zu sein, sondern fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Das heißt, wir sollen Dinge tun, die wir nicht verstehen, die nicht unseren Gefühlen entsprechen, wenn es der Wille Gottes ist. Es ist nichts anderes als Arroganz und Hochmut, wenn wir unseren Gefühlen, unserem Verstand mehr Gewicht geben als Gott. Denn Gott ist Gott. Ihn sollen wir fürchten und lieben. Und nicht unserer eigenen Logik gehorchen. Warum? Weil unser Wissen begrenzt ist. Wir haben nicht den vollen Durchblick. Kommen wir zurück zu Mose. Der Busch brannte, Mose hörte seinen Namen. Vers 5, er sprach, tritt nicht herzu, zieh deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, da du aufstehst, ist dein Heiligland. Hier ist von heiligem Land die Rede. Warum war das Land heilig? Es lag garantiert nicht an dem Fleckchen Erde, auf dem der Busch stand. Das Land war heilig, weil Gott dort erschienen war. Gottes Gegenwart machte das Land heilig. Und Mose wird aufgefordert, die Schuhe auszuziehen, und Mose gehorcht sofort. Ich denke, er war total überwältigt von der Gegenwart Gottes. Vielleicht hat er so ein Empfinden in den letzten 40 Jahren nicht mehr gehabt. 40 Jahre. Und was passiert jetzt? Vers 6 und sprach weiter, ich bin der Gott deines Vaters. Ich bin der Gott deines Vaters. Der Gott Abrahams, Isaaks und der Gott Jakobs. Und Mose verhüllte sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Jakob hatte 12 Söhne, einer davon hieß Levi, und Levi hatte einen Sohn, der hieß Mose. Das war also die Linie. Er war mit diesen Leuten allen verwandt. Und Mose fühlte sich so überwältigt, dass er sich fürchtete, Gott anzuschauen. Ich denke, er fühlte sich total unwürdig, total sündig, total am Ende. Warum hat er sich unwürdig gefühlt? Erinnern wir uns doch an seine Geschichte. Mose war der Sohn der Tochter Pharaos. Er war ägyptischer Prinz. Ägypten war das mächtigste Land damals. Das größte Imperium. Es gab kein Reich auf der ganzen Erde, das so gewaltig und mächtig war wie die Ägypter. Und Mose war ägyptischer Kronprinz. Er wohnte im Schloss. Er gehörte zum Königsgeschlecht. Er aß das beste Essen. Er hatte die beste Bildung. Er war an der Waffe ausgebildet, im Kampf ausgebildet. Er hatte alles, was er sich wünschen konnte. Möglicherweise war er sogar vorgesehen, der Nachfolger Pharaos zu werden. Wir wissen das nicht. Aber es ist durchaus möglich, denn Mose war der Beste in seinem Bereich. Mose lebte 40 Jahre im Schloss, am königlichen Schloss beim Pharao. 40 Jahre Erfolg. Und wo war er jetzt? Er hütete die Schafe in Midian und in der Gegend drumherum. Und er las den Kot der Schafe auf um Brennmaterial zu haben. Was glaubt ihr, wie sich Mose wohl gefühlt hat? Ich bin ein totaler Loser. Ich bin ein totaler Versager. Und dann glaube ich auch, dass Mose jeden Tag an die Leute in Ägypten gedacht hat, die dort versklavt und unterdrückt waren. Und es schmerzte ihn, dass er nichts dagegen tun konnte. Er liebte sein Volk, das hatte er ja bewiesen. Denn er erschlug damals einen Ägypter, der einen israelitischen Sklaven geschlagen hatte. Er lebte in einem Palast und sah, wie seine Leute kämpften und litten, und er konnte es nicht mehr mit ansehen. Wir lesen diesen 2. Mose 2 im Kapitel vor unserem Text. Und Mose floh vor Pharao, um dem sicheren Tod zu entgehen. Ich habe mich gefragt, geht es dir auch so, wenn du die Not der anderen Menschen siehst, dass dich das schmerzt, dass dich schmerzt, dass sie für immer verloren sind, wenn sie Jesus nicht haben, wenn sie keine Vergebung ihrer Schuld haben? Ist uns das bewusst? Ist es nicht so, dass wir uns zuallererst um uns selber kümmern und der Rest ist uns egal? Es geht um unser Vermögen, um unseren Besitz, um unsere Pension, um unsere Zukunft, um unser Wohlbefinden, um unseren Genuss, um unsere Kinder. Mose litt, dass seine Leute so um ihr Leben kämpften. Er wollte ihnen helfen. Er setzte sein eigenes Leben aufs Spiel. Was ist denn das zentrale Anliegen der Bibel? In einer meiner letzten Predigt habe ich es genannt, Matthäus 22, 37 bis 40, die Zusammenfassung der Bibel, die uns Jesus geliefert hat. Jesus aber sprach zu ihnen: Du sollst lieben Gott, deinen Herrn, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Dies ist das vornehmste und größte Gebot. Das andere aber ist ihm gleich: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen zwei Geboten hange das ganze Gesetz und die Propheten. Wir sollen Gott lieben und dann unseren Nächsten. Das ist die zentrale Aufgabe unseres Lebens. Mose hatte das für sein Leben verstanden. Und er litt darunter, dass er den Ägyptern, dass er nicht nach Ägypten gehen konnte und seinen Leuten helfen konnte. Und jetzt begegnet ihm Gott in der Wüste und sagt zu ihm: Ich bin der Gott deiner Väter. Und er sagt damit: Und ich bin auch dein Vater. Seit seiner Flucht aus Ägypten vor 40 Jahren hat er nichts mehr gehört. Es muss schrecklich für Mose gewesen sein. Gedemütigt, entmutigt. Er hatte alle Hoffnungen begraben. Er glaubte sicher nicht daran, dass sich in seinem Leben noch irgendetwas ändern würde. Wie oft hat er sich gefragt: Was habe ich damals in Ägypten falsch gemacht? War ich zu ungeduldig? Warum habe ich diese ganze Ausbildung gemacht? Aus heutiger Sicht vollkommen wertlos. Und jetzt kommt Gott und sagt ihm: Mose, ich habe dich nicht vergessen. Ich habe einen Plan für dein Leben. Und jetzt kommt die Zeit. Unglaublich, oder? Wie oft hatte Mose den Eindruck, dass Gott ihn vergessen hat? Wie oft hat er gedacht, dass Gott mit ihm nichts anfangen konnte? Er hatte so viele Fehler gemacht. Damals, vor 40 Jahren, war er einfach abgehauen. War das richtig? Mose war total gedemütigt und am Ende. Und jetzt kommt Gott und sagt ihm: Ich bin dein Vater. Ich kümmere mich um dich. Ich liebe dich. Ich habe einen Plan für dich. Ich habe dich nicht vergessen. Ich glaube immer noch an dich. Du bist nicht disqualifiziert. Ist doch unglaublich, diese Geschichte. Dann Vers 7 lesen wir weiter. Und der Herr sprach: Ich habe gesehen das Elend meines Volks in Ägypten und habe ihr Geschrei gehört über die, so sie treiben. Ich habe ihr Leid erkannt. und bin herniedergefahren, dass ich sie errette von der Ägypter Hand und sie ausführe aus diesem Land in ein gut und weit Land, in ein Land, darin Milch und Honig fließt, nämlich an den Ort der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Heviter und Jebusiter. Weil nun das Geschrei der Kinder Israel vor mich kommen ist und habe auch dazu gesehen ihre Angst, wie sie die Ägypter ängsten. Diese Verse zeigen, Gott hat sich sehr wohl für das Elend seiner Kinder interessiert. Was für eine Liebe, was für eine Hingabe spricht aus diesen Worten. Gott sagt, ich habe das Elend gesehen, ich habe das Geschrei gehört, ich habe euer Leid erkannt. Hast du gewusst, dass Gott die gleiche Liebe zu dir hat, die gleiche Hingabe, die gleiche Leidenschaft? Deine Not, deine Schwierigkeiten, dein Elend sind ihm nicht egal. Gott sagt auch zu dir heute, ich habe gesehen, ich habe gehört, ich weiß und ich komme. Vielleicht sagst du, ja, wann kommt denn unser Herr, um mir zu helfen? Die Israeliten waren 400 Jahre in Ägypten. Warum es so lange war, wissen wir nicht. Und wenn du die Wege Gottes in deinem Leben verstehen willst, dann wirst du ganz sicher an deine Grenzen kommen. Und es wird Situationen geben, die du einfach nicht verstehen kannst. Dann musst du lernen, dich auf Gottes Größe zu verlassen, auf seine Macht, auf seine Herrschaft und seine Güte und dich in Ehrfurcht seinem Handeln beugen, dich ihm unterordnen. Denn Gott macht keine Fehler. Er ist der Einzige, auf den wir uns immer verlassen können. Immer verlassen können. Jesaja 55, Vers 8 bis 9. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Sondern so viel der Himmel höher ist denn die Erde, und der Himmel ist viel höher wie die Erde, so sind auch meine Wege höher denn eure Wege und meine Gedanken denn eure Gedanken. Gottes Gedanken und unsere Gedanken sind himmelweit auseinander. Aber ich kann euch versprechen, dass Gott uns liebt und dass er persönlich betroffen ist, wenn es uns dreckig geht. Er kennt deine Schmerzen. Er ist nicht ferne von uns. Psalm 56, 9. Er sammelt deine Tränen und zählt sie. Und er kommt zur richtigen Zeit. Gott kommt nie zu spät. Er kennt deine Probleme. Und dann gilt folgendes Prinzip. Die Leute mit den größten Schmerzen werden die größte Freude erleben. Vielleicht verstehen wir jetzt, warum niemand so geplagt war wie Mose. Gott hat seine Kinder nicht vergessen. Es ist eine Lüge Satans, der uns sagt, Gott hat uns vergessen. Gott vergisst niemals seine Kinder. Machen wir weiter. Vers 10. So geh nun hin, ich will dich zu Pharao senden, dass du mein Volk, die Kinder Israel aus Ägypten, führest. Mose sprach zu Gott, wer bin ich, dass ich zu Pharao gehe und führe die Kinder Israel aus Ägypten? Interessant, Gott redet von seinen Leuten. Sein Volk, die er aus Ägypten führen wird. Es waren nicht Moses Leute. Denn wir alle, die wir bekehrt sind und zu Gott gehören, wir sind Gottes Kinder. Und dann sagt Mose, wer bin ich? Mose fühlte sich vollkommen überfordert von dieser Aufgabe. Mir geht es manchmal auch so, wenn ich an die Gemeinde denke. Mose sagt, wer bin ich, dass ich zu Pharao gehe und führe die Kinder Israel aus Ägypten? Mose fühlte sich schrecklich all die Jahre, die er in der Wüste war. Er fühlte sich hilflos und unwürdig. Natürlich freute er sich über die Zusage Gottes, dass er die Kinder Israel aus Ägypten führen wird. Damit machte Gott klar, er wird diesen Plan ohne Zweifel durchsetzen. Aber dass Mose zu Pharao gehen sollte, das konnte er sich nicht vorstellen. Pharao hatte doch ein Kopfgeld auf ihn ausgesetzt. Deshalb war er ja geflohen, weil er ihn umbringen wollte. Und Pharao war ein Diktator, ein brutaler Herrscher. Die Menschen hatten Angst vor ihm. Und er hatte alle Macht, sofort jemanden umzubringen, wenn er ihn gesehen hat. Und Mose hatte Pharao ja missachtet, als er den Ägypter umbrachte, der die Befehle Pharaos ausgeführt hatte. Mose verstand den Auftrag Gottes nicht. Warum sollte gerade er zum mächtigsten Mann gehen? Zum mächtigsten Mann der damaligen Erde, der ihm noch nach dem Leben trachtete. Und dann noch was. Mose war 80 Jahre alt. Und später, das ist zum Lachen, 2. Mose 4,14, sagt Gott, ich schicke dir noch jemand an die Seite, sein Bruder, Aaron, und der war 83. Was für ein dynamisches Duo. Gott schickt zwei alte Männer zum Pharao. Das ist doch lächerlich, oder? Mose hatte auf jeden Fall kein gutes Gefühl, als er den Auftrag Gottes bekam. Und was war die Antwort Gottes auf die Zweifel Moses? 2. Mose 3,12. Ich will mit dir sein. War das alles? Ja, das war alles. Jesus sagt in Matthäus 28, Vers 20, ich bin bei euch alle Tage, bis an der Weltende. Das ist alles, was wir brauchen, dass Gott bei uns ist. Wenn er bei uns ist, dann haben wir alles, was wir zum Leben und zum Sterben brauchen. Dann sind wir reicher wie alle Menschen dieser Erde. Und dann gibt Gott Mose ein Zeichen, obwohl Mose gar nicht nach diesem Zeichen gefragt hat. 2. Mose 3,12. Und das soll das Zeichen sein, dass ich dich gesandt habe. Wenn du mein Volk aus Ägypten geführt hast, werdet ihr Gott opfern auf diesem Berge. Gott macht klar, dass Mose Gottes Auftrag ganz sicher erfüllen wird und dass er auf dem Berg Horeb, dass sie als freie Leute Gott ein Opfer bringen würden. Was hat Mose wohl gedacht, als er das gehört hat? Ich denke, es fiel ihm sicher schwer, das zu glauben. Es war noch gar nichts passiert und Gott spricht davon, als wäre es schon passiert. So ist das immer bei den Zusagen Gottes. Alles, was Gott in seinem Wort sagt, wird in Erfüllung gehen. Denn Gott hat die Zeit erschaffen und Gott ist nicht an die Zeit gebunden. Gott ist außerhalb der Zeit. Und deshalb gibt es für ihn keinen Unterschied zwischen dem, was passieren wird und noch nicht passiert ist. Und heute schon passiert ist. Alles, was er sagt, ist für ihn bereits geschehen. Auch wenn es in der Zukunft liegt. Und unsere Aufgabe ist es, die Zusagen Gottes umzusetzen. Und als endgültige Wahrheit anzunehmen. Nicht wir setzen unseren Plan für Gott um und bitten Gott, dass er es segnet, was wir vorhaben, sondern Gott setzt seinen Plan durch und wir stellen uns ihm zur Verfügung und tun das, was er uns in seinem Wort sagt. Gott kann das tun, was er mit uns vorhat, wenn wir uns ihm zur Verfügung stellen, wenn wir unsere eigenen Pläne aufgeben. Vers 13, Mose sprach zu Gott: Siehe, wenn ich zu den Kindern Israel komme und spreche zu ihnen, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt, und sie mir sagen werden: Was heißt sein Name? Wie heißt sein Name? Was soll ich ihnen sagen? Warum stellt Mose Gott diese Frage? Warum werden die Israeliten nach dem Namen Gottes fragen? Es waren doch Juden. Sie kannten doch den Gott der Bibel. Es steht nicht hier, aber ich glaube, dass die 400 Jahre in Ägypten dazu geführt haben, dass das Volk Israel neben dem Gott der Bibel auch andere Götter angebetet hat. Sie hatten die Götter der Ägypter übernommen. So ist es übrigens immer, wenn wir ein laues Christsein leben. Deshalb sagt die Bibel: Sei vorsichtig, mit wem du zusammen bist. Psalm 1, Vers 1: Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, da die Spötter sitzen. Wenn du ständig mit gottlosen Leuten zusammen bist, dann brauchst du nicht wundern, wenn dich das beeinflusst. Wenn ein gesunder Mensch in einen Raum kommt, in dem 10 kranke Leute sind, dann werden diese 10 Leute sicher nicht seine Gesundheit übernehmen, sondern du wirst krank werden. Deshalb brauchen wir Christen eine Gemeinde. Wir brauchen einander. Wir brauchen uns regelmäßig, dass wir uns ermutigen können, im Glauben wachsen können. Deshalb sind Christen ohne Gemeinde immer unreife Christen, weil sie diese zentrale Wahrheit nicht verstanden haben. Gott liebt seine Gemeinde. Er ließ sein Leben für seine Gemeinde. Wir kennen diesen bekannten Vers aus Epheser 5, 25: Ihr Männer, liebet eure Weiber, gleich wie Christus euch geliebt hat, die Gemeinde, und hat sich selbst für sie gegeben. Wir sollen, so wie wir Männer unsere Frauen lieben sollen, so hat Christus die Gemeinde geliebt. Er hat sogar das Leben für uns gegeben, für seine Gemeinde gegeben. Und deshalb ist ihm die Gemeinde so wichtig. Kommen wir zurück zu Mose. Er fragte Gott, was er den Israeliten sagen sollte, wenn sie nach dem Namen Gottes fragen würden. Warum war der Name so wichtig? Weil eine Person erst dann bekannt war und gekannt wurde, wenn man ihren Namen wusste. Name war im Alten Testament schon immer Programm. In der Bibel war es immer Programm. Es zeigte, was das für eine Person war. Es zeigte, von welcher Abstammung sie kam, welche Persönlichkeit es war. Und jetzt geht es darum, den Gott der Bibel so mit Namen vorzustellen, dass die Israeliten sofort wussten, was gemeint war, wer gemeint war. Denn die Israeliten hatten vergessen, wer Gott war. Dazu waren sie schon viel zu lange in Ägypten. Ich glaube, das geht uns auch oft so, dass wir vergessen, wer Gott wirklich ist. Mir geht es so. Da passiert irgendetwas Schwieriges, mit dem du nicht gerechnet hast. Und plötzlich kommen wir in Panik, weil wir nicht mehr wissen, wer Gott ist, weil wir seine Größe nicht mehr verstanden haben. Wir dürfen in den dunklen Stunden unseres Lebens das nicht vergessen, was wir geglaubt haben, als es uns noch gut ging. Es ist einfach, Gott zu loben, wenn es uns gut geht. Aber wie groß ist dein Gottvertrauen, wenn du in Not bist? Und jetzt der letzte Vers, Vers 14, Gott sprach zu Mose: Ich werde sein, der ich sein würde. Und sprach: Also sollst du den Kindern Israel sagen: Ich werde sein, der hat mich zu euch gesandt. Damit sagt Gott: Ich war in der Vergangenheit, ich bin in der Gegenwart und ich werde in der Zukunft sein. Ich war am Anfang, ich bin heute da und für alle Ewigkeit und ich bin immer der Gleiche. Mich erinnert das an 1. Mose 1. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Am Anfang war Gott schon da. Er schuf die Erde. Bereits am Anfang der Bibel macht Gott klar, er war vor allem da. Vor allem anderen war er schon da. Das ist der Grund, warum viele gottlose Leute die Bibel nicht akzeptieren können, weil sie nicht akzeptieren können, dass Gott schon immer da war. Deshalb glauben sie den Unsinn der Evolution, auch wenn es überhaupt keinen Sinn macht. Es hat noch nie eine Kuh einen Fisch geboren. So etwas ist noch nie geschehen. Jeder Wissenschaftler weiß das. Auch gibt es bis heute kein Beispiel in der Gegenwart, dass auf Zufall etwas Gutes entstanden ist. Die Dinge zerfallen, wenn wir sie sich selber überlassen. Sie entwickeln sich auf keinen Fall weiter. Aber die Leute, die an der Evolution festhalten, sind vorsätzlich unwissend und ignorant. Die Bibel sagt, dass sie vom Teufel verblendet sind. Sie haben sich entschieden, wissenschaftliche Fakten zu finden, die es gar nicht gibt. Und dann sagen sie, es wäre die Wissenschaft. Römer 1, 21, die, weil sie wussten, dass ein Gott ist und haben ihn nicht gepreist als einen Gott noch gedankt, sondern sind in ihrem Dichten eitel, also stolz worden, und ihr unverständiges Herz ist verfinstert, da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden. Wie viele Menschen glauben an die Evolution? Ihr Verstand ist verfinstert, sagt die Bibel. Es ist vollkommener Irrsinn, die Welt ohne Gott erklären zu wollen. Denn am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Gott war schon immer da. So steht es hier. Und wer es nicht bereit ist, sich vor Gott zu demütigen und ihn als Schöpfer anzuerkennen, der wird nie kapieren, dass es einen Gott gibt. Gott sagt zu Mose, ich werde sein, der ich sein werde. Denn Gott verändert sich nicht. Sein Charakter verändert sich nie. Seine Wege sind manchmal total verrückt. Vollkommen undurchsichtig. Aber sein Charakter, seine Liebe ändert sich nie. Menschen verändern sich über Nacht. Bei manchen weißt du nicht, wo du dran bist. Denn Menschen sind kaputt von der Sünde und sie wissen nicht, was ihnen gut tut, wenn sie eigene Wege gehen. Aber Gott, mit diesem Gedanken möchte ich abschließen, Gott ändert sich nie. In alle Ewigkeit ist er derselbe. Was heißt das für uns? Römer 8, Vers 28. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentum noch Gewalt, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch keine andere Kreatur mag uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christo Jesus ist, unser Mann. Die Liebe Gottes zu dir ist gewisser als alles auf dieser Welt. Paulus sagt, ich bin gewiss, weder Tod noch Leben, nichts kann mich von der Liebe Gottes scheiden. Gott verändert sich nicht. Er liebt dich. Römer 8, 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Was ist bei allen Dingen dabei? Alles. Das versteht auch der Dümmste, oder? Alles ist dabei. Gott macht aus allem etwas Gutes. Deshalb kannst du dir angewöhnen, wenn du ein dickes Problem hast, dann fragst du dich immer, jetzt bin ich aber gespannt, was Gott dann Gutes daraus macht. Weil er hat es versprochen, dass er etwas Gutes daraus macht. Das hat er in seinem Wort versprochen. Und der letzte Vers noch, 2. Korinther 5, Vers 1. Nochmal etwas, wir wissen aber, so unser irdisches Haus dieser Hütte zerbrochen wird, dass wir einen Bau haben von Gott erbaut, ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel. Wir haben einen Platz im Himmel. Nicht wir vermuten. Jeder, der Jesus angenommen hat, der Vergebung seiner Schuld hat, wird im Himmel dabei sein. Und es ist nicht deine Leistung, die zählt, sondern die Vergebung, die du in Jesus angenommen hast. Der Tod ist nicht das Letzte, sondern der Anfang eines neuen ewigen Lebens bei Gott in der Herrlichkeit. Diese Gewissheit trägt im Leben und im Sterben. Wir wissen, dass Gott uns liebt. Wir wissen, dass uns alles zum Besten dient. Und wir wissen, dass wir einen Platz im Himmel haben. Mehr Zuversicht, mehr Hoffnung finden wir sonst nirgends. Und Gott sagt zu Mose, ich werde sein, der ich sein werde. Meine Liebe gilt. Ich habe einen guten Plan für euer Leben. Und in der Zukunft warte ich im Himmel auf euch, dass wir zusammen Hochzeit feiern. Wir haben mit unserem Herrn eine herrliche Zukunft. Und wir dürfen gespannt sein, was er mit uns vorhat. Amen. Herr Jesus Christus, ich danke dir für dein Wort. Pflanze es tief in unser Herz. Lass uns nicht auf Menschen hören, auf Leute, die uns entmutigen wollen, die uns wegziehen wollen von dir. Lass uns auf dich sehen. Dank dir für diese Geschichte von Mose. 40 Jahre Wüste und dann hast du ihn dort rausgeholt. Was für eine Geschichte, unglaublich. So treu bist du. Danke, dass du uns nicht vergessen hast. Jeden Einzelnen in seiner Situation. Gib, dass wir dir noch treuer nachfolgen. Und schenke, dass Menschen dich finden, Herr. Dass wir uns bewusst machen, dass sie für immer verloren sind, wenn sie dich nicht angenommen haben. Öffne uns die Türen, Herr, um deines Namens willen. Amen. Ich danke euch.